Ihr Lieben, ich wünsche jedem Einzelnen hier im Saal und auch natürlich am Livestream ein wunderschönes, fröhliches, gesegnetes Osterfest. Und so schön, dass du heute mit uns feierst, so volles Haus hier. Und wir freuen uns vor allem, dass Jesus hier ist mit all seiner Kraft und Herrlichkeit. Ihr Lieben, ich hatte 1, 2, 3 Religionslehrer, da hatte ich nicht so richtig Glück mit denen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es gibt ganz tolle Religionslehrer. Wir haben auch hier ein paar ganz wunderbare hier in unserer Gemeinde. Aber es gibt auch andere. Und da gab es also in meinem Leben welche, die haben in der Schule vor allen Schülern uns das, was in der Bibel drinsteht über Jesus und über seine Wunder und über seine Auferstehung, die haben uns das richtig madig gemacht. Die haben zum Beispiel gesagt, das muss man alles nicht ganz so ernst nehmen. Die Jünger waren einfach ein bisschen melancholisch drauf. Und dann haben sie sich geträumt und sich vorgestellt in ihren kühnsten Träumen, wie schön es wäre, wenn Jesus auferstanden wäre. Und dann haben sie ihre Träume schriftlich niedergelegt. Und heute kannst du das in der Bibel nachlesen. Aber so ernst muss man das nicht nehmen. Es waren nur die Sehnsüchte von einsamen, verzweifelten Jüngern. Heute Morgen habe ich mir vorgenommen, ich würde gerne zu all diesen Religionslehrern sprechen. Und ich würde Ihnen gerne mal sagen, was nach vielen Jahrzehnten meines Lebens ich entdeckt habe. Und mein Wunsch, wenn Sie denn noch leben und irgendwo am Livestream dabei sind, wäre, dass Sie Ihre Herzen weit öffnen für das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Und da du jetzt hier bist und mithörst und kein Religionslehrer bist, könnte ich mir vorstellen, dass du etwas bekommst für dein Leben, was du aber auch ähnlichen Menschen wie Religionslehrer, die so denken, weitergeben könntest. Und es wird dein Leben beglücken und bereichern. Ich würde uns gerne eine Geschichte vorlesen, die eine wahre Geschichte ist, die wirklich so passiert ist. Und möchte dich bitten, dass du dein Herz weit öffnest, wenn wir sie jetzt zusammen lesen, aus Matthäus 28, 1 bis 9. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche angebrochen war, also wie heute, ein Sonntag, da kamen Maria Magdalena und die andere Maria, das war die Mama von Jesus, die kamen, um das Grab, in das man Jesus gelegt hatte, zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Habt ihr es auch mitbekommen? Also wenn du die Bibel liest, da geht es dir durch Mark und Bein. Ich lese mal weiter. Denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den riesigen, etwa 2 Meter Durchmesser Stein, so ein runder Stein wie ein riesiges Wagenrad, wälzte diesen Stein vom Eingang des Felsengrabes weg. Und jetzt kommt was ganz Schönes, das liebe ich. Und er setzte sich darauf. So als wenn er sagen würde, ach du kleiner Kieselstein. Ja, ping, ich schieb dich mal gerade aus dem Weg. Jetzt kommt ein Einschub aus Matthäus 27, Vers 53. Das steht direkt ein Kapitel vorher, ist aber ganz wichtig, weil es zum Zeitpunkt, wo das passierte, auch geschehen ist. Da heißt es, und viele Grüfte, das sind Gräber, wurden aufgetan und viele Leiber von entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und erschienen an diesem Sonntagmorgen in Jerusalem zahlreichen Menschen. Du musst dir das mal vorstellen, da sitzt die ganze Familie am Frühstückstisch in Jerusalem und plötzlich kommt die Oma, die vor 4 Jahren verstorben ist, durch die Tür rein und sagt, ich bin all hier, frisch auferweckt von Jesus Christ. Come on! So steht es in der Bibel. Und das geschah nicht in einer Familie, sondern bei ganz vielen. Schon ein bisschen skurril, gebe ich zu. Sehr überraschend am Sonntagmorgens beim Frühstücktisch. Aber ich find's cool. Ich finde, die Bibel ist heißer als jede Science-Fiction-Story. I love it. Das Aussehen des Engels war wie der Blitz. Ganz hell. Und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Jetzt weißt du, warum ich mich heute so angezogen habe. Vor seinem ehrfurchtsgebietenden Anblick aber erbebten selbst die Wächter, die man, die obersten politischen Behörden, an dem Krag positioniert hatte. Und sie fielen wie tot zu Boden. Das war eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Im Griechischen heißt das Energemata Dynamion. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht, keine Angst. Also Ostern hat mit Angst nichts zu tun. So sehr angstbrechend und angstentfernend. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht, aber ich muss euch sagen, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Eine coole Botschaft. Und ich sage euch genau, wie er auferstanden ist. Der Engel sagt, er ist so auferstanden, genau so, wie es Jesus vorhergesagt hat. Am dritten Tage werde ich auferstehen von den Toten. Und dann sagt er, kommt mal rein hier ins Grab. Kommt mal rein in die Gruft. Ich war schon auch in mehreren Grüften in Jerusalem, in der Grabeskirche und im Gartengrab. Und dann gibt es noch einen anderen Ort. Und ich kann bestätigen, das Grab ist tatsächlich leer. Jesus war nicht mehr da. Und jetzt pass auf, was passiert. Kommt her, seht euch den Ort an, wo der Herr gelegen ist. Und nun geht schnell hin und sagt seinen Freunden, seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus, voll Ehrfurcht und großer Freude, und sie liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Jetzt pass auf, was passiert. Und während sie hingingen, um seinen Jüngern zu erzählen, siehe, und immer wenn in der Bibel siehe steht, sollten wir genau hinschauen, was dann passiert. Auch alle Religionslehrer sollten unbedingt da hinschauen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus selbst. Und Jesus sprach, jetzt guck, was Jesus sprach. Jesus sagte zu ihnen, hi. So würden wir das heute sagen. Oder sei gegrüßt. Oder peace be with you. Hallo, wie schön euch zu sehen. Boah, Maria Nummer 1, Maria Nummer 2. Boah, Jesus Christ live on stage. Und was passiert? Hey, wenn du Jesus als den lebendigen Auferstandenen erlebst, guck mal, was passiert. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße, fallen zu Boden und beten ihn an. Können wir dazu etwas sagen? Wow! Was für eine herrliche Geschichte. Und das Schönste an der Geschichte ist, sie ist 100% wahr. Und uns, ihr Lieben, alle, die jetzt hier in diesem Raum sind, alle, die am Livestream sind, alle, die das später hören oder nachsehen, was jetzt kommt, ist ganz arg wichtig. Ich würde nämlich gerne meinen beiden Freunden, diesen Religionslehrern, die mir das Leben nicht so einfach religiös gestaltet haben, ich würde ihnen gerne etwas zeigen, was ich entdecken durfte mit vielen Millionen anderer. Und was ganz, ganz wichtig ist für unsere Zeit, dass es jeder Mensch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Liechtenstein, in der ganzen deutschsprachigen Welt erfährt. Und das ist der erste Punkt, der mir so auf dem Herzen liegt. Der erste Punkt sagt, dass die Auferstehung von Jesus die bestbelegteste Tatsache im ganzen Altertum überhaupt ist. Homers Ilias hat nur einen winzigen, homöopathisch kleinen Beleg in Bezug auf das, was die Auferstehung Jesu an Belegen, an Schriftstücken, an Fragmenten, allein vier Evangelisten, die total unterschiedlich von diesem Ereignis berichten, sogar in den Qumran-Rollen, die man 200 vor Christus schon gefunden hat, waren die Prophetien über die Auferstehung Jesu nachweislich vorhanden. Auch die römischen Schriften, die ich noch im Lateinunterricht lesen musste, und Ovid und Tacitus, ihr Lieben, die sind winzig belegt in Bezug auf das, was wir an schriftlichen und mündlichen Belegen über die Auferstehung Jesu in der Weltgeschichte vorliegen haben. Das musst du wissen. So viele Schriftstücke, Fragmente, Papyrusrollen, Dokumente, Pergamente, die von dem erzählen und berichten, was Menschen damals erlebt haben. Es gibt keinen Unfall heute, wo irgendwelche Augenzeugen, so viele Augenzeugen das Gleiche berichten können, wie wir über die Auferstehung Jesu Augenzeugen haben. Die griechischen, die römischen Sagen, die historischen Erzählungen haben nicht die Belege, die wir von der Auferstehung haben. Die alttestamentlichen Propheten haben die Auferstehung von Jesus an vielen Stellen vorhergesagt, zum Beispiel Jesaja oder David, sogar 1000 Jahre vor Christus. Er hat sogar zitiert, was passieren würde in dem Augenblick, wenn Jesus von den Toten aufersteht. Powerful. Wir haben leider jetzt nicht die Zeit, das alles zu lesen. Jesus selbst hat seine Jünger intensiv in seinen 3,5 Jahren öffentlichen Lebens auf die Auferstehung vorbereitet und sie prophetisch vorhergesagt. Das hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben, ihr Lieben. Das müssen wir wissen, dass ein Mensch seinen eigenen Tod in absehbarer Zeit vorhersagt und die darauf folgende Auferstehung seiner selbst. Das ist einmalig in der Weltgeschichte. Vielleicht können wir dafür Jesus mal einen mächtigen Applaus geben. Das gibt's nicht noch einmal. Demonstrativ hat Jesus selbst mindestens 3 uns namentlich bekannte Personen, unter anderem ein 12-jähriges Mädchen, sein Freund Lazarus und ein Jüngling in Nain, von den Toten auferweckt. Sowohl der geografische Ort, das Alter, wo sie gelebt haben, ist uns dokumentiert an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift. Und er demonstrierte damit, dass er die Macht hat über die Hölle, den Tod und den Teufel. Und dass er der Sieger ist über alle Macht des Todes. Und das ist ganz wichtig, dass du das weißt, dass jeder Mensch das erfährt in Deutschland. Es gibt etwas, was viel mehr Macht hat als die Macht des Todes. Und diese Macht des Lebens, auch des ewigen Lebens, liegt in der Hand von Jesus selber. Und jetzt komme ich zum Allerwichtigsten. Zu dem Unfassbarsten, zu dem, was ein menschlicher Verstand, auch wenn man sich ein bisschen intellektuell damit beschäftigt, fast gar nicht erfassen kann. Ich möchte über die Zeugen sprechen, die die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus während ihrer Lebzeit bezeugt haben. Die waren sogar bereit, mit ihrem eigenen Leben Zeugnis abzulegen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und sie ihn gesehen haben und ihm begegnet sind. Ich gebe uns mal eine kurze Liste. Zunächst die Frauen. Wir haben gehört von Maria Magdalena, von Maria, der Mutter von Jesus. Wir haben gehört von Johanna und anderen Frauen, steht geschrieben. Also ein halbes Dutzend von Frauen, die am Grab waren und Jesus als den Auferstandenen bezeugen. Die Wächter am Grab, ich meine, das waren nun wirklich nicht die Freunde von Jesus. Das waren seine Feinde eigentlich, die waren da positioniert, dass da am Grab bloß nichts passiert. Und dann kommt die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft, der Stein wird weggerollt, der Engel erscheint, den Erdbeben kommt und sie fallen wie tot zu Boden. Sie sind wie gelähmt, sie liegen da, kriegen alles mit und müssen bezeugen, Jesus lebt. Und ihr Zeugnis war so stark, dass sie später zu den hohen Priestern gehen und sie wurden dort, wie es heute in vielen Bereichen auch üblich ist, sie wurden bestochen, Und bis heute glauben das immer noch Leute, was die Wächter gesagt haben. Nämlich haben gesagt, ja, die haben ihn geklaut. Die haben ihn geklaut. Das haben sie erzählt, weil sie bestochen wurden. Warum wurden sie bestochen? Weil sie wussten, Jesus lebt. Sie waren Zeugen seiner Auferstehung. Powerful. Die zwei Emmaus-Jünger, die wir gut kennen, denen Jesus auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Petrus, der zwischen dem Morgen und dem Abend, wo er mit den anderen Freunden zusammen war, eine persönliche Auferstehungsbegegnung mit Jesus hatte. Wir sehen die 10 Apostel am Abend des Sonntags, des Auferstehungssonntags, hinter verschlossenen Türen mit ihren Freunden zusammen. Und Jesus geht durch die Wand hindurch. Ich liebe diese Geschichten, ihr Lieben. Kein Hindernis ist für Jesus zu groß. Er ist so powerful. Unser auferstandener Jesus ist so gewaltig. So eine harmlose, 1 Meter dicke Mauer da in Jerusalem konnte ihn nicht zurückhalten, einfach in das Zimmer zu gehen, in das er gehen wollte an diesem Abend. Zu sagen, ich bin all hier, ich bin der Auferstandene, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, hier sind meine Wundmale, hier ist meine durchstochene Seite. Powerful. 8 Tage später kam er am gleichen Ort wieder zu ihnen. Diesmal ein Jünger mehr, der beim ersten Mal nicht dabei war, Thomas. Der arme Kerl gilt heute als der arme, ungläubige Thomas. Nur weil er die gleichen Zweifel hat, die du manchmal hast. Der arme Kerl, ja, überall wird er zitiert als der arme, ungläubige. Dabei haben wir ganz schön viel auch Unglauben manchmal in uns. Und er sagt, ich werde nicht glauben, es sei denn, ich lege meine Hände in seine Wundmale und in seine Seite. Und Jesus kommt durch die Wand und sagt, hallo Freunde, Friede. Friede ist die Osterbotschaft, Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich sofort zu Thomas und sagt, Tommy, komm mal rüber. Komm mal her, Tommy. Tommy heißt übrigens Zwilling. Ich habe mich gefragt, wo ist sein Zwillingsbruder? Interessant, hm? Aber er war allein. Und sagt, du, ich habe gemerkt, dass du Zweifel hast, Probleme hast. Ja, komm. Komm, deine Hand, leg sie hier hin. Leg sie in meine Wundmale. Ich lebe, ich bin's wirklich. Thomas bricht zusammen und sagt, mein Herr und mein Gott. Er nennt Jesus Gott, den auferstandenen Sohn Gottes. Halleluja. I love it. Dann begegnet er seinen Jüngern am See Genezareth, am See Tiberias. Du kannst es in Luca, im Johannesevangelium Kapitel 21 lesen. Und da geht er mit ihnen fischen oder grillen. Er macht eine Grillparty für sie. Echt, Jesus ist so wunderbar. Und dann begegnet er Leuten, wo wir nichts Genaues wissen. Ich wäre da so gern dabei gewesen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Jesus erschien in einer Versammlung, die war etwa ein Viertel so groß wie wir jetzt hier heute Morgen. 500 Leute. Und die waren zusammen, steht nicht geschrieben, was für eine Versammlung. Es steht auch nicht geschrieben, wie es passiert, aber plötzlich war Jesus in der Mitte dieser 500 Männer wahrscheinlich. Und er erscheint ihnen und redet mit ihnen. Und sie konnten ihn berühren, sie konnten ihn sehen. Sie konnten mit ihm sprechen, ihr Lieben. Das sind alles Zeugen. Und Paulus schreibt, die meisten von denen waren zur Abfassung des 1. Korintherbriefes, was ja eigentlich der 2. Korintherbrief ist. Wer das weiß, Paulus hat eigentlich 4 Korintherbriefe geschrieben und 2 sind uns übrig geblieben. Und der erste ist eigentlich der 2. Und zur Abfassung dieses Briefes waren ganz viele von diesen 500 Männern noch am Leben. Wenn da noch ganz viele, die meisten am Leben waren, dann waren vielleicht 450 Zeugen noch am Leben, die Jesus leibhaftig auferstanden, ich meine physisch gesehen hatten und mit ihm gesprochen hatten. Ihr Lieben, wo hast du das in der Weltgeschichte? Wo hat Nebukadnezar so viele Zeugen, die niedergeschrieben sind, wo Leute, die noch lebendig sind, wo man nachfragen konnte damals im 1. Jahrhundert nach Christus? Und die haben überall erzählt, wir haben Jesus live auferstanden gesehen. Die Leute überall, wo sie hinkamen, sind in Ehrfurcht geraten und sagen, ehrlich? Ich habe ja gewusst, dass du ein aufrechter Kerl bist. Aber jetzt zweifle ich doch fast, du hast einen Toten gesehen, der jetzt lebt. Sagen, ja. kam in unsere Versammlungen. Boom. Es gibt aber noch mehr, ihr Lieben. Paulus begegnete Jesus auf gewaltige Art und Weise vor Damaskus. Es hat sein ganzes Leben verändert. Er war einer der größten Feinde von Jesus, einer der größten Feinde des Evangeliums. Und was ihn veränderte, war die Begegnung mit Jesus vor Damaskus. Johannes sah Jesus als den Auferstandenen in der Offenbarung, in der Apokalypse. Er sah ihn in einer gewaltigen Vision. Viele andere im Neuen Testament, die ich gar nicht zitieren kann, ganz viele, die eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hatte. Aber das Allerwichtigste kommt jetzt. Das sind wir, du und ich, uns ist er erschienen, mir ist er erschienen. Als ich 20 Jahre alt war, in einem Keller, in einem Gewölbekeller in Freiburg im Breisgau, kurz vor Mitternacht, ist er mir begegnet als der Auferstandene, der Liebende. Ich habe eine Liebe gespürt, wo ich wusste, das ist keine menschliche Liebe. Es ist eine übernatürliche, göttliche Auferstehungsliebe. Die ist so transzendent, so powerful, so herrlich. Ich habe ihn erlebt und ich erlebe ihn jeden Tag neu. 1 Milliarde Christen. Ich habe mal ein paar extra abgezogen, weil ich glaube, manche nennen sich Christen und erleben Jesus gar nicht. Aber vielleicht 1 Milliarde Christen würden heute bestätigen, mir ist Jesus begegnet auf unterschiedliche Art und Weise. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er meine Gebete hört. Ich weiß, dass er mich geheilt hat. Ich weiß, dass er mich lieb hat. Ich weiß, dass er da ist, dass er Immanuel ist. Gott ist mit uns. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Er ist mir begegnet. Ihr Lieben, wie kannst du 1 Milliarde Menschen, wie kannst du sagen, das, was sie alle erzählen, ist eine Lüge, das ist nicht real. Liebe Religionslehrer, liebe Religionslehrerin von mir, von früher, ich hab dich so lieb, ja, ich segne dich, wenn du noch lebst. Aber das musst du den Schülern verkündigen und das müssen auch wir verkündigen. Ich bin noch nicht am Ende. Ich möchte etwas über unsere muslimischen Freunde sagen, die jetzt gerade ihren Ramadan feiern. Es passiert gerade, während wir hier sind, 10.000-fach in der muslimischen Welt etwas, was die Weltöffentlichkeit gar nicht so wahrnimmt, aber was ich von all meinen Freunden überall aus dem Nahen und Fernen Osten höre, aus Teheran, aus dem Irak, aus Syrien, dass ganz viele Muslime auch hier in Deutschland in der Nacht Träume bekommen. Träume von jemand, der in einer weisen Gestalt zu ihnen kommt und ihnen sagt, ich bin Isa. Isa ist der arabische Name von Jesus, der Auferstandene. Und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich bin nicht nur ein Prophet, ich bin der Retter der ganzen Welt, der Retter aller Muslime, aber auch aller anderen Menschen. Und Isa ist mein Name. Oder soll ich von den 150 bis 200.000 Menschen erzählen? 150 bis 200.000 Menschen, die an jedem Tag neu, jetzt gerade, während wir hier sind, heute an diesem Tag, durchschnittlich zum Glauben an Jesus kommen, weltweit. Jeden Tag 200.000 Menschen, die eine Entscheidung treffen, ihr Leben Gott anzuvertrauen, weil sie Jesus begegnet sind, weil Jesus sie berührt hat, sie geheilt hat, ihnen durch das Wort Gottes einen Sinn für ihr Leben gegeben hat, ihnen seine Liebe gezeigt hat, seine Freundschaft angeboten hat und sie haben die Hand des Messias genommen und sind eingeschlagen, haben gesagt, ich möchte mit dir in dem Bund leben, den du mit uns Menschen geschlossen hast. Es gibt nichts auf der ganzen Welt, nicht eine einzige Sache bis heute, die mehr bewiesen ist als die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn heute Kinder in der Schule oder junge Leute oder auch Erwachsene das nicht glauben können, liegt es oft daran, dass sie belogen worden sind, falsch belehrt worden sind, von Menschen indoktriniert worden sind, die selber noch gar keine Erfahrung mit Jesus gemacht haben, aber über ihn etwas erzählen wollen. Das geht nicht, ihr Lieben. Das ist wie ein Blinder, der von der Farbe erzählen soll. Das funktioniert nicht. Deswegen, ihr lieben Religionslehrer, lehrt das, was die Wahrheit ist. In Jesu Namen. Ich komme zum zweiten Punkt. Das ist schon der vorletzte Punkt. Die Hauptbotschaft der ersten Christen in der Bibel war folgende. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Apostelgeschichte, ich gebe euch mal nur die fünf ersten Kapitel der Apostelgeschichte, nur die fünf ersten. Im ersten Kapitel musste ein 12. Apostel wieder neu gewählt werden. Das war der Matthias. Und ein Kennzeichen musste er haben. Er musste ein Zeuge der Auferstehung sein. Das heißt, er musste Jesus persönlich begegnet sein. Apostelgeschichte 2, die erste Predigt am Pfingsten. Immer wieder wird dort vom Apostel Petrus die Auferstehung von Jesus erwähnt. Das heißt, die ganze Predigt geht um die Auferstehung des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren, des Messias. Darum, dass er lebt und dass jeder ihn erleben kann, weil er lebt. Apostelgeschichte Kapitel 3, da finden wir die zweite Predigt des Apostel Petrus. Der Kontext ist die Heilung eines Gelähmten an der schönen Pforte, eine Geschichte, die viele von uns kennen. Und was erklärt Petrus der zusammenlaufenden Masse von Tausenden von Menschen? Er sagt, Freunde, glaubt bloß nicht, dass wir das in eigener Kraft gemacht hätten. Es ist Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, auferweckt durch die mächtige Hand Gottes, durch den dieser Gelähmte jetzt gesund vor euch steht. Halleluja. Weil Jesus lebt, werden Kranke gesund, fahren Dämonen aus, wird Heil dieser verlorenen Welt geschenkt. Halleluja. Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes kommen ins Gefängnis und vor den Hohen Rat. Was machen sie da? Sie kommen vor den Hohen Rat, weil sie über die Auferstehung von Jesus predigen. Das passte den Religiösen, den falschen Frommen, den Gesetzlichen, das passte ihnen nicht. Sie sagen, das darf nicht sein. Ihr predigt ein lebendiges Evangelium. Ihr predigt ein praktisches Evangelium. Ihr predigt, dass man Jesus heute noch erleben kann. Ihr predigt, dass Jesus heute noch redet und heilt und befreit. Das darf nicht sein. Und sie wollten sie bloßstellen. Und Petrus, Johannes sagen, wir können doch nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Nämlich, dass Jesus lebt und mit ihm leben auch wir. Halleluja. Apostelgeschichte 4, zweiter Teil, mit großer Kraft. Ja, die verboten ihnen weiter zu lehren. Was ist das Nächste, was sie taten? Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung Jesu ab. Sie bezeugten, Jesus lebt. Und mit ihm leben auch wir. Und seine Auferstehungskraft ist in uns. Und wir demonstrieren das durch Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. Und wir glauben an das, dass Jesus in uns lebt und dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und dass wir ewiges Leben haben. Und wenn wir hier von der Erde abscheiden, werden wir Milliarden mal Milliarden Jahre bei Jesus in seiner Herrlichkeit im Himmel sein. Und seine Größe und Macht bestaunen und ihm zujubeln. Apostelgeschichte 5. Die Apostel sind das zweite Mal vor dem Hohen Rat. Und sie durften ja nicht darüber predigen. Und vor dem Hohen Rat sagen sie, ja, ihr Lieben, wir haben ein Problem. Der Gott unserer Väter, das heißt euer Papa im Himmel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das heißt euer Gott, die sind so klug, die Apostel, oder? Sagt, euer Gott, wir können nichts dafür, euer Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Was sagt er jetzt? Ja, die waren geschockt. Euer Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Ist doch schön, dass ihr Gott auch unser Gott ist, oder? Der beste Gott auf dem ganzen, im ganzen Universum. Und es gibt nur einen wahren Gott. So wonderful. Ich mache mal einen Punkt an dieser Stelle. Was will uns das sagen? Die ganze Apostelgeschichte ist ja die Geschichte des praktischen Umsetzen und Lebens der ersten Christen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Wie ging es weiter? Sie haben den Auferstandenen verkündigt. Sie haben gesagt, Jesus lebt und mit ihm leben auch wir. Und er ist für dich da. Sein Königreich ist jetzt da. Und wenn du willst, kriegst du seine Kraft, seinen Segen, seine Heilung, seine Liebe, seine Freundschaft. Du kriegst sie und damit ewiges Leben. Und ich komme schon zum letzten Punkt. Und habe eine Frage, was bedeutet das jetzt für uns heute? Ich meine für dich und auch für mich. Punkt Nummer 1, alle, die an Jesus und seine Auferstehung glauben und ihm nachfolgen, werden einmal von den Toten auferweckt werden. Alle, die gestorben sind und an Jesus und seine Auferstehung glauben und ihm nachfolgen, werden, wenn sie gestorben sind, wieder auferweckt werden von Gott höchstpersönlich. Alle, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, die werden in einem Augenblick entrückt werden. Das ist auch nicht schlecht. Das ist so die Option, die ich lieber hätte. Weil dann spart schon meine Frau das ganze Beerdigung und all das. Und ich kann noch länger im Gospelforum bleiben. Du verstehst, was ich meine. Jesus kommt sowieso bald, also würde ich schon gerne miterleben. Und das alles, weil wir an seine Auferstehung glauben. Zweitens, wer nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, bleibt im Tod. Ich sage, wir sind alle tot ohne Gott. Tod in der biblischen Sprache bedeutet eigentlich getrennt sein von Gott. Und wir Menschen waren alle getrennt durch die Sünde von Gott. Wir haben uns alle für ein autonomes Leben von Gott irgendwann mal entschieden oder es ist passiert, schon als Kinder. Wir haben gesündigt, wir haben unser eigenes Ding gedreht. Und damit kam der Tod in unser Leben rein. Geistlicher Tod, später der natürliche Tod und ganz schrecklich der ewige Tod. Wir waren tot für die ewige Herrlichkeit bei Gott. Wir hatten die Herrlichkeit des Himmels verloren. Wir waren total verloren, jeder hier in dem Raum. Auch wenn du denkst, du warst der frommste und der coolste und der beste Christ. Du warst total verloren, du warst auf dem Weg zur Hölle. Aber als die Auferstehung von Jesus kam, war mit seiner Auferstehung der Weg zu Gott, dem Vater, frei geworden. Zum ewigen Leben, zum Auferstehungsleben. Konnte der Tod überwunden werden durch Jesus. Er war der Einzige, der ihn überwunden hat. Und jeder, der an die Auferstehung glaubt, kriegt dieses Leben. Wer nicht daran glaubt, bleibt im Tod. Die Bibel sagt, dieser Tod ist etwas ganz Furchtbares, weil du bist getrennt von der wunderbarsten Persönlichkeit im Universum, von dem Gott der Liebe, von der Schönheit des Himmels, von seiner Herrlichkeit. Du bist total getrennt, du bist weg von ihm, du bist weg vom Fenster. Du lebst hier vielleicht ein schönes Leben auf der Erde, aber dann geht's zu Ende und dann merkst du plötzlich, boah, ich bin weg vom Fenster. Ich habe Gott verpasst, seine Liebe, das ewige Leben im Himmel, in seiner Herrlichkeit. Ja, was kommt dann auf mich zu? Ich möchte mal was erklären. Ich muss das heute tun. Schau, es gibt Leute, die erleben ganz schreckliche Dinge hier auf der Erde. Krieg, Vergewaltigung, Brutalität, Gewalt, Missbrauch. Und sie nennen das die Hölle auf Erden. Und das ist schon so. Ganz viele Menschen gibt es, die erleben die Hölle auf Erden. Und weißt du, wo ist immer Hölle auf Erden? Sie ist dort, wo Menschen nicht tun, was Gott, der Gott der Liebe, sagt. Wo die Liebe Gottes keinen Raum hat, wo Menschen ihrem Ego folgen, wo Menschen mit Brutalität und mit Missachtung des Lebens und der Würde des Menschen andere zerstören, mit Krieg, Despoten ihr Ding machen. Ihr Lieben, das ist die Hölle auf Erden. Und schaut, wenn wir jetzt im Tod bleiben, in der Trennung von Gott, bleiben wir in der Hölle. Aber eben in Ewigkeit. Wir bleiben getrennt von Gott. Und das ist was ganz Schreckliches. Das nennt die Bibel dann Hölle. Getrennt zu sein von Gott für alle Ewigkeit. Und das Heulen und Zähneklappern. Und jetzt kommt das Schönste, ihr Lieben, was ich in diesem Kontext sagen kann. Niemand als Mensch ist für die Hölle geschaffen. Kein einziger. Du bist geschaffen für das Leben, für die Auferstehungskraft Gottes, für seine Liebe, für seine Herrlichkeit. Milliardenmal, Milliarden Jahre, auch nach deinem Tod, sollst du dort landen, wo Jesus ist, zur Rechten des Vaters, im Thronsaal der Herrlichkeit Gottes. Gott sei Dank. Und da merken wir, das ist so wichtig. Diese Botschaft ist so wichtig, weil wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, wenn wir nicht Jesus, dem Auferstandenen, nachfolgen, bleiben wir im Tod. Es gibt kein Entrinnen. Aber keiner ist für diesen ewigen Tod und für die Hölle bestimmt. Keiner. Die Hölle ist bestimmt für den Teufel und seine Dämonen, die die Menschen fertig machen. Und steht genau im Neuen Testament. Die Hölle ist für den Teufel gemacht. Aber wer Gott ablehnt, wird dort auch landen. Der Teufel wird ihn mit reinziehen. Deswegen meine Aufforderung heute an Ostern. Entscheide dich für das Leben und die Liebe von Gott. Das Dritte. Die gleiche Auferstehungskraft, die Jesus aus den Toten geholt hat, die lebt in uns und ist extrem wirksam. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Also es hat eine Auswirkung auf deine Physis, auf dein Leib, wenn der Geist des lebendigen, auferstandenen Christus in dich reinkommt. Also ihr Lieben, da muss was passieren, wenn der Geist Gottes in uns reinkommt. Und die Frage ist, wie aktivieren wir diesen Geist des lebendigen Gottes in uns? Wie bringen wir den zur Wirksamkeit? Ihr Lieben, es gibt ein Mittel im Neuen Testament, was wie kein anderes den Geist der Auferstehungskraft in dir aktiviert. Und das ist das Reden in neuen Sprachen. Ist das Reden im Geist, das Gebet im Geist. Die Bibel sagt, wer in neuen Sprachen redet, der erbaut sich selbst, da wird der Geist der Auferstehungskraft des Lebens Gottes in dir freigesetzt. Und heute an diesem Tag muss ich und will ich uns alle ermutigen, dieses Gebet zu begehren und zu beten und zu sprechen und zu singen im Geist. In neuen Sprachen, so wie Jesus gesagt hat, alle, die mir glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Weil der Geist des Lebens und der Auferweckung in ihnen aktiviert wird. Viertens und vorletztens, unser Geist ist zu neuem Leben erweckt worden. Wir leben jetzt in einer neuen Lebensdimension, das musst du wissen. Wir leben im Geist, wir leben nicht mehr im Fleisch, wie natürliche Menschen leben. Wir leben nach Gottes Geboten, wir leben nach seinem Wort. Wir leben nach der Führung des Heiligen Geistes. Wir leben nicht mehr nach unseren fleischlichen Lüsten. Wir leben in einem Leben der Heiligkeit. Wir haben uns entschieden, einander zu lieben, nicht mehr negativ übereinander zu reden. Das ist das Leben im Geist. Wir folgen dem Heiligen Geist, wie damals das Volk Gottes in Israel, in der Wüste, der Wolken und der Feuersäule gefolgt ist. Genauso folgen wir dem Geist. Und fünftens und letztens, die Auferstehungskraft Gottes, die muss auch verkündigt werden. Das passiert heute Morgen hier. Aber sie muss millionenfach in Deutschland an die Menschen hinkommen, die noch im Tod sind. Du kannst es ganz einfach tun. Du kannst es mit vielen schwierigen theologischen Worten versuchen, Leuten zu erklären. Oder du kannst sagen, Jesus lebt. Ich habe ihn erlebt. Und dann gibst du den Menschen dein Zeugnis, was ein lebendiger, auferstandener Jesus in deinem Leben bewirkt hat. Und dann muss es auch demonstriert werden. Dann betest du für Menschen. Heute Morgen schon an so vielen Stellen habe ich für Menschen gebetet. Gott hat sie berührt. Dämonen sind ausgefahren. Am Karfreitag hat jemanden mitgebracht, der unter ganz, ganz schwierigen Situationen sein Leben lang gelitten hat. Hey, die Kraft der Auferstehung, so powerful. Und da sind böse Geister rausgegangen. Das Auferstehungsgeschehen von Ostersonntagmorgen ist für heute hier und jetzt an jedem Tag für uns da. Durch den Geist der Auferstehung. Es muss demonstriert werden, es muss freigesetzt werden. Und ich würde es jetzt gerne mit uns allen tun. Können wir mal alle zusammen aufstehen? Und ich würde gerne uns einladen. Alle, die das können, alle, die im Heiligen Geist getauft sind, alle, die das Gebet in neuen Sprachen kennen, dass wir das jetzt mal aktivieren. Und dass du, vielleicht schließt du sogar deine Augen, das hilft manchmal ein bisschen, dass man nur fokussiert ist auf Gott, weil die Bibel sagt, wir reden im Geist Geheimnisse mit Gott. Und dass wir anfangen, mit ihm zu sprechen, das können wir in der natürlichen Sprache tun, aber auch in unserer geistlichen Sprache. Dass wir jetzt anfangen, im Heiligen Geist zu beten. Und während du das tust, leg rück deine Hand hier auf dein Innerstes und dann fang doch mal an, in neuen Sprachen zu beten und das zu aktivieren in dir, freizusetzen, was der Herr an Möglichkeiten der Aktivierung des Auferstehungslebens und seines Geistes in uns gegeben hat. Und wenn du nicht in neuen Sprachen bis jetzt redest, hey, du kannst dem Herrn mit deinem Herzen sagen, ich will dieses Geschenk des Gebets in neuen Sprachen von dir empfangen, wo immer du gerade bist, wer du heißt, was du für eine Vergangenheit hast, sag, vielleicht ist es nicht meine Theologie. Hey, dann sag doch Gott, dann gib mir Gott deine Theologie. Gib mir das, was du für mich hast. Und jetzt, ihr Lieben, lasst uns mal anfangen, in neuen Sprachen zu beten und auch zu singen. Und unsere Stimmen zu erheben. und das zu aktivieren, was Gott uns geschenkt hat. Ich würde so gern für alle Menschen beten, die religiös mal belogen worden sind. Also damit meine ich, die Dinge vielleicht in sich aufgenommen haben, vielleicht als Kinder, als junge Leute. Und die merken, Mensch, ich bin auf den falschen Weg geführt worden. Vielleicht ist mein ganzes Leben verpfuscht worden, weil mir Menschen den Weg zu Gott blockiert haben durch falsche Lehre oder falsches Vorbild oder durch Gewalt. Oder indem du in Sucht reingeführt worden bist. Oder indem Perversion dein Leben beherrscht hat, weil andere Gewalt über dich genommen haben. Ich würde gerne, dass wir Folgendes tun, bevor wir beten. Dass wir all den Menschen vergeben, die uns irgendwo in Bezug auf die Auferstehungskraft Gottes blockiert haben. Vielleicht auch wir uns selber. Und dass wir Gott jetzt um Vergebung bitten und diese Menschen loslassen und sie segnen. Und sagen, Herr, wahrscheinlich wussten sie es nicht besser. Und ich vergebe ihnen jetzt. Einige müssen sogar ihren Eltern vergeben. Einigen Erziehungspersonen, in der Kita sogar. Es gibt heute ganze Bestrebungen in Deutschland, wo in Kitas Kinder systematisch falsch indoktriniert werden mit Dingen, die sogar nicht mal göttlich sind, sondern teuflisch sind. Das gibt es. Und perverse. Und wir wollen jetzt Vergebung aussprechen, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz wichtig, was wir jetzt tun. Auch über dem ganzen Land, wo immer du gerade bist, am Livestream. Lass uns Vergebung aussprechen und Vergebung begehren. In Jesu mächtigen Namen, lass es uns tun. Und Vater, wir sprechen jetzt Vergebung aus. Über denen, die uns falsch belehrt haben. Ob absichtlich oder unabsichtlich. Wir beten um Vergebung für die, die in unserem Land Theologie verbreitet haben, die gegen dich war, die den großen Sieg am Ostersonntagmorgen negiert und in Zweifel gezogen haben. Wir beten von Herzen um Vergebung, gerade für unsere Nation. Und wir beten, dass du unser Land reinigst mit deinem heiligen Blut und weiß machst wie Schnee. Wir beten auch um Vergebung für uns selber, wo wir falsche Lehren geglaubt haben, Lügen auf den Leim gegangen sind, Papa. Und wir beten, dass jetzt die Ketten der falschen Lehre gebrochen werden in diesem Augenblick. Ich komme im Namen Jesus gegen jede Indoktrination mit falscher Lehre, falsche Religion. Sei zerbrochen in Jesu Namen. Alle Leugnung der Auferstehung Jesu Christi sei außer Kraft gesetzt. Und der Sieg des Ostersonntagmorgens sei mit deinem Leben. Die Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes sei mit dir. In Jesu Name. Yahweh Rapha, du offenbarst dich. Lass uns singen zusammen. Gesungen hast, ist ein Versprechen des allmächtigen, auferstandenen Jesus. Er sagt, ich werde mich dir offenbaren. Und nicht nur heute, sondern in der ganzen Zukunft deines Lebens. Darf ich uns einladen, dass wir noch mal kurz unsere Augen schließen? Vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal in so einem Gottesdienst. Vielleicht auch schon öfters da gewesen. Und Sie spüren etwas, Sie fühlen etwas in Ihrem Innern. Da gibt es einen Gott, der sie lieb hat. Einen, der auferstanden ist und uns ewiges Leben geben wird. Der uns nicht im Tod lässt, sondern geistliches und später auch ewiges Leben gibt. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Dieser Gott wartet gerade jetzt in diesem Augenblick genau auf Sie, auf dich. Seine Augen sind gerade in diesem Augenblick auf dich gerichtet. Und die Bibel sagt, er selber zieht uns zu dem Messias, zu Jesus. Und es braucht eigentlich nur einen Schritt, eine Entscheidung unseres Herzens, dass wir ihn einladen können zu uns. Und das nennt die Bibel Glaube. Dass wir unseren Glauben ausdrücken an ihn. Wer mit dem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und mit seinem Munde bekennt, der wird gerettet werden, sagt die Heilige Schrift. Er bekommt das Heil Gottes umsonst von ihm geschenkt. Und deswegen ist jetzt die allerwichtigste Minute gekommen. Und Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen als Erlöser und Befreier. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der in diesem Augenblick zum Ausdruck bringen möchte, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben neu machst, ich möchte, dass du in mein Herz kommst, ich möchte, dass du mir ewiges Leben gibst, dass du mich von dem Tod erlöst und dass du mein Herr und mein König wirst. Wenn Sie das möchten, darf ich Sie bitten, geben Sie doch Gott jetzt ein Zeichen. Strecken Sie Ihre Hand weit aus zu ihm als ein Zeichen und sagen, Jesus, hier bin ich. Mach du heute Morgen mein Leben neu. Und ich sehe ihre Hand überall im Saal. So viele Menschen, auch oben auf der Empore. Lassen Sie ihre Hand kurz ausgestreckt. So viele auch hier drüben. Gott segne dich. Gott segne euch alle. Gottes Geist ist hier und er zieht Menschen zu dem auferstandenen Messias, zu unserem besten Freund und unserem König. Und ich würde gerne etwas tun heute Morgen, weil heute ist Ostern, so ein besonderer Tag. Ich würde gerne etwas Besonderes tun. Ich möchte alle, die ihre Hand jetzt ausgestreckt haben, einladen, hier nach vorne zum Altar zu kommen und ihr Leben Jesus hier Gott anzuvertrauen. Darf ich Sie alle bitten, kommen Sie doch ganz schnell hier nach vorne zu mir. Wir geben Ihnen mal einen mächtigen Applaus. Wir lassen euch oben aus den Reihen hier nach raus und kommt nach vorne ganz schnell und dann wollen wir hier für euch und mit euch beten und wir geben Ihnen mal einen mächtigen, mächtigen Siegesruf heute Morgen. Komm gerade nach vorne! Wir Ihnen um einen richtig mächtigen Applaus geben. Wir freuen uns so sehr. Ich möchte euch etwas sagen. Heute ist ein Festtag im Kalender. Und das ist gut. Es ist gut, dass Ostern ist heute. Aber was noch viel wichtiger ist, dass du da bist und dass du Gott begegnest. Und wir wollen ihn jetzt zusammen einladen. Und wisst ihr was, mit all meinen Freunden hier zusammen, wir wollen ein Gebet sprechen. Und das Gebet, das geht ganz einfach, ich sage es laut vor, es ist ein Gebet der Weihe, der Hingabe an Jesus und eine Einladung, dass er zu dir kommt und dein Herz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wollen wir das zusammen tun? Wir können die Augen schließen, du kannst dich richtig drauf konzentrieren und wir beten es alle laut mit. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst und dass du von den Toten auferstanden bist. Du bist jetzt da. Danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass du mich annimmst, wie ich bin. Ich bitte um Vergebung all meiner Schuld und lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und dein Freund sein. Amen. 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 Können unsere Pastoren, Mitarbeiter, auch Jugendmitarbeiter, können wir kurz kommen, dass wir zu jedem kurz gehen. Und jetzt segnen wir jeden von euch. Und wir schauen, dass zu jedem von euch jemand kommt. Wir euch die Hände auflegen, ihr könnt schon kommen. Und dann segnen wir euch für euer neues Leben. Und weihen euch Gott, dem Vater. Und dann haben wir nachher ein kleines Geschenk, aber zuerst wollen wir für euch beten. Und jetzt, Heiliger Geist, wir spüren, deine Kraft ist so stark. Können wir im Raum auch mal unsere Hände alle ausstrecken und all die vielen kostbaren Menschen segnen. Und Heiliger Geist, danke, dass jeder jetzt deine Kraft, die Kraft des ewigen Lebens erlebt und deine Herrlichkeit und deine Macht. Danke, dass du deine Hand auf jeden legst, Herr. Danke von ganzem, ganzem Herzen. So eine Herrlichkeit hier. Wollen wir über ihn nochmal das Lied singen? Yahweh, Rapha. Alle, die hier vorne sind, ihr bekommt auch ein kleines Geschenk von uns. Das ist unser Neustart-Magazin, wo ganz viele wichtige, schöne Dinge für die Zukunft deines Lebens geschrieben stehen. Wir segnen euch, dass ihr mächtige Männer und Frauen Gottes werdet. Wir segnen euch, dass ihr beschützt seid vor aller Macht der Finsternis. Wir segnen euch, dass die Hand Gottes mächtig mit euch in eurem Leben ist. Und dass ihr Zeugen seiner Auferstehung seid.